Lesen ist schwul, der Podcast.
Hallo.
Hello.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier ist
Lesen ist schwul.
Ja.
All I want for Christmas is books.
Achso.
Baby.
Auch das.
Es ist die Weihnachtsfolge. Merry Christmas.
Frohe Weihnachten. Wir sind am zweiten Weihnachtsfeiertag. Der Braten wurde schon gegessen. Die Plätzchen wurden schon verspeist. Die Geschenke wurden vermutlich schon ausgepackt. Der Baum ist wahrscheinlich schon nur noch aus 3 Nadeln bestehend, weil der Rest auf dem Boden liegt.
It's Christmas.
Was gäbe es für eine bessere Zeit, als eine Folge Lesen schwul zu hören? Keine.
I'm waiting.
Keine. Also, außer sonst auch jeden anderen Tag, aber
aber grundsätzlich.
Grundsätzlich. Wir schauen mal, wie lange wir mit dieser kleinen Düsen Weihnachtsdeko auf unserem Kopf auskommen. Ich glaube, dein Reif ist der kleinere. Meiner ist eigentlich relativ bequem.
Dafür ist mein Kopf der größere.
Toll. Ja, aber ich finde den Tannenbaum süßer, deswegen habe ich gefragt, ob ich den Tannenbaum haben kann. Da muss man es haben. Ja, wir haben massiv viel gelesen.
Es ist komplett insane.
Ich weiß auch nicht, ob das irgendwann mal anders jetzt wieder wird.
Ich muss nochmal kurz nachschauen in meinem Journal. Ich habe im November einfach komplett übertrieben. Ich habe im November 12 Bücher gelesen. Über 4000 Seiten.
Das ist auch einfach zu viel. It's too much.
Aber es ist die Elfennachtreihe gewesen, glaube ich. Da bin ich einfach durchgeschreddert durch alle 6 Bücher. Es ist komplett irre. Also ja. Ich habe ja im November damit angefangen, diese Reihe wieder zum Lesen, und habe am 5. Dezember das 6. fertig gehabt.
Ja, wichtig und richtig, würde ich
sagen.
Also
ich bin da einfach durchgerauscht.
Ja.
Weiß ich gar nicht, ob jetzt da tatsächlich dann jetzt zwischen die Jahre, ob ich da noch aufholen kann.
Aufholen?
Weil ich glaube, im Dezember bin ich jetzt erst bei 3 oder so.
Oha. Ja, muss sich sputen.
Ja.
Ich hab seit langem nicht mehr mit Monaten gerechnet. Ich habe ein paar seit der letzten Folge gelesen.
Ja, ich habe ja immer meine Journal-Seiten. Ja. Deswegen weiß ich.
Es war bei mir auch wieder sehr viel so Romance. Weil einfach, es ist Ende des Jahres, Leute. Ich habe kein Hirn für nichts mehr.
Du hast jetzt alles von Ellie Hazelwood gelesen, oder?
Obwohl.
Außer nicht alle Kurzgeschichten, aber alle Romane.
Nee, aber die Kurzgeschichte von ihr aus dem Sammelband habe ich ja auch gelesen.
Ja.
Nee, Maid fehlt mir noch.
Ah.
Maid fehlt mir noch. Ich habe Bright gelesen, aber noch nicht Maid. Dann habe ich alles durch. Und dann habt sie, über den Februar kommt ihr neues raus.
Perfekt.
Passt.
Perfekt.
Muss ich mir gar keine Sorgen machen. Wir sind gestern aus dem Urlaub zurückgekommen.
Mhm.
Also Spoiler, London. Wir nehmen diese Folge nicht am 26. auf, wir sind nicht am 25. aus dem Urlaub zurückgekommen, das wäre sehr wildes Timing von uns. Wir sind gestern aus London zurückgekommen. Ich habe als kleines Souvenir mir vermutlich eine Erkältung mitgebracht, das finde ich super von mir. Wirklich alles, was ich mir gewünscht habe aus London. Captain demoliert hier den Wohnzimmertisch, ist okay. Ansonsten hatten wir eine gute Zeit. Wir waren in vielen Musicals. Das war immer.
Wir haben Paddington das Musical gesehen.
Das war ganz toll.
Leute, wir haben Paddington das Musical gesehen.
Das war wirklich ganz toll.
Und es ist egal, wie toll ihr euch vorstellt, dass es ist. Es ist no besser.
Ja, dieser kleine Bär ist auf der Bühne erschienen und wir hatten Tränen in den Augen. Wir waren einfach so, das ist einfach das Süßeste auf der
Welt. Ihr habt dir ständig so in Oberschenkel gereiht, weil ihr nicht fassen habt können, wie süß es ist, was da passiert. Das sind wirklich Leute, also erstens haben die massives Budget.
Ja.
Also da ist
wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Ja. Überhaupt
nicht. Es war klar, man hat dieses Musical jetzt gemacht und dieses Musical wird ein Hit. Und deswegen ballern wir da jetzt alles am Budget rein. Aber alles an Liebe. Captain
ist alles, so, hallo, wieso redet ihr? Spielt mit mir.
Alles
Futter.
An Liebe, was wir haben. Und in diesem Musical ist so viel, so nett.
Ja.
An alle, die es nicht mitgekriegt haben. Paddington wird gespielt von einer kleinwüchsigen Schauspielerin in einem Paddington-Kostüm. Und neben der Bühne steht der Sänger, der gleichzeitig das Gesicht macht, also die Puppetry. Das heißt, wenn Paddington einen sehr anstrengenden, hohen, langen Ton singt, macht er zum Beispiel die Augen zu.
Das ist einfach nur süß.
Und es ist das Netteste auf der ganzen Welt.
Es ist auch, wenn dieser kleine Bär läuft. Es ist so süß, weil er stapft natürlich so ein bisschen. Von hinten auch mega süß, wie sein kleines Puschelschwänzchen da so im Wind flackert, basically.
Ja.
wenn er, es gibt so ein paar Szenen, wo er so ein bisschen mittanzt.
Adorable. Ist
wirklich, zum Sterben süß.
Adorable.
Zum Sterben
und
da süß.
Allein der Fakt, also das ist natürlich dem geschuldet, dass die Schauspielerin einfach nicht so mega viel sieht in diesem Kostüm.
Ja.
Das heißt aber, Paddington wird halt immer an der Hand genommen und da hingeführt werden muss. Und das Lied, wer den ersten Film gesehen hat, ist kein Spoiler. Paddington kommt an bei der Familie Brown und macht erstmal im Haus alles kaputt,
ja,
weil er alles anfassen will. Und es gibt halt ein Lied, das heißt Don't Touch That. Und er demoliert das ganze Bühnenbild.
Das ist super.
Und es ist das Tollste.
Dinge explodieren, Dinge kippen um. An einer Stelle rieselt Konfetti rein. Es ist wirklich, sie haben sich so Mühe gegeben. Und es ist so, ich finde es so geil, wenn Theater einfach weiß, dass es Theater ist, mhm, und die Dinge macht, die halt nur Theater machen kann.
Ja. Es ist Magic.
Ist ganz toll. Vor uns war ein Kind, das kam gar nicht mehr klar, weil es auch ein bisschen gruselig natürlich ist, damit eine Spannung drin ist. Die kam überhaupt nicht mehr auf ihr Leben
klar. Es ist quasi die Story vom ersten Film. Also die.
Bisschen abgewandelt.
Die Bösewicht-Frau im ersten Film ist schon massiv böse.
Die Tochter des Explorers.
Ja.
Das ist ganz toll. Das war super. Wir haben Cabaret gesehen, das war mal wieder super. Wir haben Wicked gesehen, das war für dich mal wieder eine tolle Erfahrung. Für mich war es eine Erfahrung. Es war schon gut, aber I don't know.
Ich wollte, dass Lena checkt, was das
ich verstehe
mit mir gemacht hat, als sie jugendlich
ich
war.
Ich verstehe es. Ich glaube, es ist einfach schwierig. Das Musical kann halt mit dem Film nicht mithalten, weil der Film sich die Zeit nehmen kann, die Geschichte zu erzählen.
Ja.
Und der Film kann offensichtlich geilere Effekte und so, also sieht einfach krasser aus, weil es halt CGI ist.
Und es ist ein Musical aus die Nulle.
Voll. Der Defying Gravity-Moment, der war schon wirklich sehr, sehr gut. Bei manchen anderen Sachen, naja, Glinda fand ich dafür ganz hervorragend.
Ja, die war ganz toll.
Hadestown haben wir gesehen. Das war richtig, richtig geil.
Ja.
Das hat richtig Spaß gemacht.
Das haben wir alle noch nicht gesehen gehabt.
Ja.
Das fand ich ganz toll. Und Ivano in Oh Mary, falls ihr die gleiche For You-Page habt wie ich, das ist das Stück von Cole Escola. Cole hat dafür auch irgendeinen Preis gekriegt.
Ja.
Irgendwas Dolles. Wenn nicht sogar an Tony.
Irgendwas auf
jeden Fall. I don't know. Irgendwas Dolles. Und am Broadway.
Am Broadway.
Am Broadway werden da die unmöglichsten Leute besetzt für diese Rolle. Es ist ganz, ganz toll, weil es einfach komplett scheißegal ist, welches Gender, welche Race, welche Körpergröße, welche. Also es ist scheißegal, wer Mary spielt, solange man das embodyen kann.
Es geht um die Frau von Abraham Lincoln.
Genau,
und es ist Kontext. Nicht um Jungfrau Maria.
Nee, es geht um die Frau von Abraham Lincoln. Und es ist so, so funny. So, dauert eine Stunde 20. Die Tickets sind nicht so teuer wie in einem Musical, logischerweise, weil spielen nur viele Leute mit. Wenn ihr in London seid oder am Broadway, ganz ist eigentlich, es ist wirklich ganz, ganz toll. Ich hoffe, sie übersetzen es nicht.
We'll see. We'll see.
Wobei, es könnte auf Deutsch schon auch geil sein.
Kommt halt auch immer.
Es müsste halt, eine junge Person
übersetzen. Ja, aber ich kann sagen, kommt immer auf die Person an, die es übersetzt.
Ja.
Okay.
Ja. So viel zum Recap. So, ich anfange mit den Büchern.
Ja, ich bin noch voll im Jetlag. Es ist gerade auch eben erst mein Ohr geploppt.
Das ist nicht der Ernst.
Also nicht, aber ich höre jetzt gerade klarer, als ich vor einer Sekunde noch gehört habe.
Okay. Cool. Ich habe
dir alles bewusst, dass der Jetlag ein Witz war.
Es ist eine Stunde Zeitunterschied.
Ich spüre jetzt noch nicht so dolle.
Ich habe die Elfennacht-Reihe fertig gelesen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich...
Sind es nicht sieben?
Nein, es sind sechs.
Ah, okay.
Was mich sehr ärgert, weil es sind sieben Schwestern. Also ich jetzt akut gefunden bin,
davon ausgegangen.
Aber es sind sechs Teile und ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe, beim dritten oder beim vierten. Ist auch egal, ein bisschen. Weil es verschwimmt eh alles. Ich weiß nicht, was in welchem Teil passiert ist.
Du hast beim vierten aufgehört, weil du meintest, der Plot-Twist.
Ah ja.
Und dann warst du sauer, weil danach nicht mehr übersetzt wurde.
Ja. Aber habe ich
dir das nur, einen Mittelfinger?
Habe ich dir das nur so erzählt oder habe ich...
Nee, ich glaube, das hast du auch im Podcast gesagt.
Okay, egal. Ich habe auf jeden Fall jetzt alle gelesen. Das heißt, ich habe die zwei Teile auf Englisch gelesen. Mein Gott, ist dieses Buch doll viel besser auf Englisch. Es ist insane. Also ich habe die ersten vier Teile, natürlich, ich bin da durchgerauscht und ich war so, wow. Aber waren Jugendbücher damals wirklich so schlecht von der Sprache her. Nee, es ist die es ist die Übersetzung.
Hoppala.
Und ich muss sagen, ich habe dieser Reihe nicht zugetraut, wie gut sie ist. Also wie durchdacht und wie dann irgendein kleines Detail vom ersten Teil und so. Und was mich, ich werde euch jetzt spoilern, weil die Reihe ist 20 Jahre alt, ihr habt genug Zeit gehabt.
Ich hebe einfach meine Hand, dann könnt ihr jetzt hier auf Stumm schalten und wenn Theresa fertig ist mit dem Spoiler, nehme ich die Hand runter.
Okay.
Für die Video schauen.
Für die nur hören,
Pech
selber schön. Im letzten Teil ist so in der Mitte vom Buch der große Kampf gegen den großen Bösewicht. Und dann kommt er diese Macht der Sieben und dann besiegen die den. Und es ist die Mitte vom Buch. Und ich habe das gelesen, ich war so, oh, das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu einfach gegangen. Das war mir jetzt irgendwie ein bisschen zu schnell. Das
und dann kam der Hund zurück, die Hydra, und hatte 5 Köpfe mehr. Was?
Das habe ich nicht ganz gecheckt. Und dann ist so, alles ist gut. Dann wird der Charakter eingeführt, wo alle sagen, hey, der ist da doch die ganze Zeit schon. Und ich war so, ist er heute nicht? Ich war richtig sauer. Ich war so, der war da heute nicht immer schon, dieser Raphael. Ich war so, was macht der da? Jetzt hat sie noch irgendwie einen Charakter einführen müssen, damit sie diese Story zum Schluss ausgeht. Ich war richtig, richtig sauer. Alles Part des Plots. Es ist Teil vom Plot, dass der Bösewicht eben nicht besiegt ist, sondern sie ganz, ganz schnell besiegen hat lassen, damit alle sie in Sicherheit wiegen. Quasi alle verzaubert hat und ihr so falsche Erinnerungen eingepflanzt hat dann an diesen Raphael zum Beispiel, den es nicht gibt, weil das ist der Bösewicht. Das heißt, ich war sauer auf einer Meta-Ebene, weil ich gedacht habe, das Buch ist falsch geschrieben. Oder schlecht geschrieben. Ich hätte aber sauer sein sollen auf einer In-Plot-Ebene im Sinne von irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung.
Naja.
Und das fand ich sehr spannend, dass ich natürlich sofort auf die Meta-Ebene geküpft bin und war so, oh, es ist einfach nicht gut geschrieben, ich bin so enttäuscht. Weil der vorletzte Teil war so gut und so episch und so toll. Und dann war ich im letzten echt ein bisschen enttäuscht, dann habe ich es fertig gelesen. Ich habe einen Auftritt gehabt in der Elbphilharmonie. Und bin relativ knapp zu meinem Auftritt gekommen, weil ich hab's nur fertig gelesen
müssen. Und was lernen wir daraus? Vertrauen in AutorInnen haben.
Ja. Also das Lena wird gerade vom Captain mit seinem Schwanz ins Gesicht geschlagen.
Ich finde auch generell, du sitzt da so ein bisschen.
Er sitzt wie so ein verkehrt rum, ein Papagei.
Magst du mal ganz kurz das Mikro halten?
Ja. Obacht die Decke. Von Hand gestrickt, gehäkelt, whatever. So, jetzt hat.
Ist das nicht für alle Beteiligten ein bisschen angenehmer?
Also ich kann wirklich, und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich das sage, ich kann diese Reihe empfehlen. Ha, ich finde, sie ist nicht sonderlich schlecht gealtert. Es sind natürlich alle weiß und so und alle able-bodied und alle Dings. Also ganz, ganz viel um das geht's einfach auch nicht. Aber es scheppert. Und zwar deutlich, deutlich, deutlich mehr, als ich gedacht hätte.
Geil. Ja, nimmt man doch.
Ich bin ganz, ganz arg positiv überrascht. Also wenn ihr diese eine Jugendreihe habt, die ihr immer schon mal Namen lesen wollt, macht es und schaut's mal. Tribute von Panem ist auch immer noch geil.
Voll. Voll. Ich merke gerade, ich sitze und mein Körper fährt runter. Ich habe gelesen.
Ja.
Heated Rivalry. Es ist auf meiner TikTok for You Page wirklich rauf und runter gelaufen und ich war so, okay, ich bin intrigued. Wie alles, was irgendwie gerade trendet und irgendwie ein bisschen gay ist, war ich so, das ist ja jetzt auch ein kultureller Auftrag, ja, sich damit zu beschäftigen. Ich habe die Serie natürlich nicht geschaut, weil das kann man nicht in Deutschland. Es gibt keinen Streaming-Dienst, der das anbietet. Und ich habe kein VPN. Wir sagen, die Serie ist deutlich besser als das Buch. Hot Take. Vielleicht auch nicht so hotter Take.
Sagen Leute.
Also habe ich.
Hearsay.
Würde ich, glaube ich, sagen, würde ich das, hätte ich das geschaut, würde ich sagen, finde die Serie besser. Ich finde sehr klug, dass sie den einen Nebencharakter, dass sie dem eine ganze Folge gegeben haben, weil in seiner Geschichte in seine Geschichte konnte Tiefe reininterpretiert werden, die mir im ersten Teil gefehlt hat. Hm. Ich habe auf Instagram darüber geredet. Heated Rivalry ist eine Hockey-Romance von, Name vergessen, über Ilya und Hunter?
Bestimmt.
Safe. Was ist ein typischer Hockey-Name?
Hunter.
Oder? Schon, ne?
Ja.
Hunter, wie hieß der? Ach, Jesus. Es ist auch schon länger her, dass ich es gelesen habe. Heated Rivalry. Connor. Connor und Ilya.
Hunter ist von dem TikTok-Ehepaar, oder?
Ja.
Die übrigens... Lena hat ja in einem Reel gesagt, sie denkt, es sind Trump-People. No, they are not. They are not unser Lieblings-TikTok-Ehepaar.
Also hat eine Person kommentiert bei uns, keine Ahnung, ob es
Fakt ist. Ich habe das noch geschaut, sie haben mega den Shitstorm gekriegt, weil sie gegen Trump sind.
Okay.
Kann man also getrost.
Ja, aber, ja.
Schauen.
Nur gegen Trump sein ist, würde ich sagen, der kleinste Nenner des Antifaschismus. Aber okay, anyhow. Was wollte ich sagen? Heated Rivalry. Ilya und Connor sind beide Hockeyspieler. Ilya spielt für irgendeinen Verein, also er ist Russe, er spielt für Russland und auch dann noch irgendwie für irgendeinen amerikanischen Verein, wie heißt es denn, Team. Und Connor ist Kanadier und spielt für so eine kanadische Mannschaft. Es ist auch ein bisschen wurscht. Es geht in diesem Buch, ich glaube, exakt auf 3 Seiten um Hockey. Also sie spielen, glaube ich, wirklich 3 Seiten lang Hockey. That's it. Der Rest ist darüber, dass die beiden sich irgendwie schon ein bisschen hot finden. Und dann,
gay.
Ja, und sie sind beide die besten jungen Hockeyspieler. Und dann geht es so drum, wer wird First Pick und bliblablub. Und da ist so eine kleine, da ist eine Konkurrenz zwischen den beiden. Und dann treffen sie sich so im Gym abends und dann ist da so ein kleiner intimer Moment und sie wissen es nicht ganz einzuordnen und dann bumsen sie einfach den Rest des Buches. Sie kommen dann auch irgendwann zusammen und dann geht es auch so ein bisschen um den Outing-Prozess vor den Eltern von Connor und so und es geht ein bisschen um Ilyas Eltern. Weil sein Vater, also seine Mutter ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, tot und sein Vater hat so starke Demenz und so. Ich habe auf Instagram auch schon gesagt, dass ich nicht finde, dass es sonderlich vielschichtige Charaktere sind. Da habe ich Gegenwind bekommen. Es tut mir leid. Ich finde sie nicht vielschichtig. Kann sein, dass sich das in den weiteren Bänden entwickelt. Ich finde, im ersten Band muss man die Vielschichtigkeit bzw. die Tiefe der Persönlichkeit reininterpretieren aus den Sachen, die man gesagt bekommt. Es geht vor allem um die Horniness der beiden und dann ich glaube, das ist ja auch der Grund, wieso dieses Buch geschrieben wurde und es passt ja auch, aber so Outing im Sportkontext, Outing im Familienkontext, was so Männlichkeit und Sexualität miteinander zu tun haben. Ich würde sagen, das schwingt alles sehr, sehr subtil mit und man muss das selber reinlesen.
Mhm.
Meine Meinung. Werde ich die anderen lesen? Wahrscheinlich nicht. Ich fand es spannend, aber jetzt auch nicht so, dass ich, also, irgendwann war ich so, okay, jetzt ist es vorbei, gut, passt.
Okay.
Hat jetzt nicht viel mit mir gemacht.
Okay, perfekt. Ich habe auch noch gelesen, Honig mit Salz von Tamara Bach. Das ist diese hier. Das ist dieses gute Stück. Wir haben die gekriegt vom Carlsen Verlag, weil wir... Der ist so Noans.
Ja. Aber sag das doch dazu.
Sorry. wir haben die gekriegt, weil wir so Fans sind von Josephine Sonneson. Und Josephine Sonneson sagt, Tamara Bach ist ihr Vorbild.
Hm. Ach, das war das.
Mhm. Und es ergibt komplett Sinn.
Geilo.
Es ist ein Jugendbuch und es geht um Ari. Ich glaube, sie ist deutsch. Ari. Das klingt so falsch, wenn ich das sage mit meinem rollenden R. Ari. Sie ist auf jeden Fall auf Urlaub mit ihren Eltern in Griechenland und sie hat Kabi. Sie hat gar keinen Bock auf diesen Urlaub. Sie kämen dann im Urlaub an und dann turns out, die Mama muss doch arbeiten. Der Papa ist ultra pissed, dass die Mutter doch arbeiten muss. Und die Mutter ist jetzt so, eine Kollegin von mir ist gestorben. Jemand muss das heute jetzt machen. I am sorry. Und das heißt, die Eltern sind die ganze Zeit so sie streiten nicht wirklich, aber sie sind so...
Sie sind gemein zueinander.
Ja, es ist so sehr angespannt die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Und sie hängt halt da irgendwie dazwischen, probiert sie dann da irgendwie abzukapseln, kann sie ja aber auch nicht wirklich, weil sie ist halt auch nur eine Jugendliche, was, sie kann ja nicht allein Urlaub fahren. Und da sind wirklich Sätze drin, toll. Also man liest das Buch nicht für den Plot, weil es gibt nicht viel Plot, sondern man liest es für die Sprache und es ist so toll. Und ich glaube, du würdest es auch ganz, 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 ganz überragend finden. Toll.
Ich glaube, das ist auch so ein gutes an einem Nachmittag durchlesen Buch.
Komplett. Ja. Komplett. Ich suche jetzt natürlich irgendeinen tollen Satz, jetzt finde ich natürlich keinen auf Anhieb.
Komisch.
Ich hätte mir den markieren sollen. I did not. Wurscht. Weil ich gewusst habe, du möchtest es auch noch lesen und dann wollte ich nichts reinmarkieren, damit du nicht denkst.
Ja, hättest du schon machen können. Müsstest jetzt einfach selber lesen. Ach nee, wie ärgerlich.
Ja. Also sprachlich wirklich komplett überragend. Komplett überragend.
Honig mit Salz.
Honig mit Salz.
Geilo. Ich mache irgendwie weiter mit Büchern, die ich gelesen habe, wegen des Hypes, um ihn zu verstehen. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht. Mimik von Sebastian Fitzek. Es war mein erster Sebastian Fitzek-Thriller. Mir haben danach ganz viele Leute geschrieben, dass das der beste ist. Mir haben danach auch ganz viele Leute geschrieben, die gesagt haben, es ist der schlechteste. Kein Wunder, dass ich ihn nicht gut fand. No fucking clue, was denn jetzt der beste Fitzek ist. Ich hatte auf TikTok mehrere Videos angezeigt bekommen, wo Leute sagen, das ist der Plot-Twist, den ich im Leben nicht habe kommen sehen. Einen Teil des Plot-Twists habe ich auf Seite 20 kommen sehen. Wahrscheinlich aber auch, weil alle meinten, oh, das habe ich nicht kommen sehen. Dann achtet man ja besonders auf das, was am unwahrscheinlichsten ist. Magst du einen Satz vorlesen oder magst du zuhören?
Ich höre dazu, aber ich habe einen Satz gefunden.
Dann lest doch jetzt schnell vor.
Okay. Das ist ein kleiner Absatz. Ari guckt ihm in die Augen, dann senkt er den Blick und streichelt mit einem Finger über ihren Handrücken. Alle Härchen werden zu kleinen Antennen und senden an Aris Gehirn, er streichelt mich. Ari schaut dem Finger zu, wie er unsichtbare Linien auf ihrem Handrücken macht. Ari hält die Luft an, atmet nur ganz leicht, alles Zeitlupe. Er sagt nichts und atmet, Ari atmet.
Sweet. Verstehe.
Wenn ihr also das gehört habt und euch denkt, hä, dann ist das Buch nichts für euch. Wenn ihr das gehört habt und euch denkt, oh, dann ist das Buch was für euch. Entschuldige.
Alles gut. Aus sprachlichen Gründen liest man Fitzek auf jeden Fall nicht. ich fand sprachlich wirklich ein bisschen arg wack. da sind ein paar Sachen drin gewesen. Es war eins irgendwie.
Sag den Satz.
Das geht nie wieder raus, dachte sie und meinte damit nicht die Flecken auf dem Teppich, sondern die Verzweiflung aus ihrem Gemüt.
Und sagt den anderen Satz.
Ja, und ihr ganzer Körper eine einzige Micro-Expression.
How?
Und ich, und danach erklärt er, dass er halt meint, dass sie ihren Körper nicht unter Kontrolle hatte. Und ich bin so, ja, aber schreib, sie hatte ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle. Eine Micro-Expression ist, wie der Dame schon sagt, eine Micro-Line-Expression. Der ganze Körper kann nicht eine Micro-Expression sein. So, naja.
Anyhow.
die Prämisse ist an sich ganz spannend. Es geht um so eine Mimik-Analysistin. Was ist Analystin? Ist das das deutsche Wort? Analystin?
Ja, Analystin.
Analysistin. Analyse, die halt so bei der Polizei arbeitet und mithilft und halt, wenn Leute irgendwie bei einer Zeugenvernahme oder so sind, kann sie die halt angucken und dann weiß sie, ob sie lügen oder nicht. Durch Micro-Expressions, also ein Zucken des Mundwinkels, ein Blick in die Ecke des Raumes, whatever. Das ist ihre Spezialität. Nun ist sie aber gekidnappt und der Dude spielt ihr ein Video vor. In dem Video gesteht sie, dass sie ihre Familie umgebracht hat. Und sie soll dieses Video analysieren, um herauszufinden, wo ihr Sohn ist. Und natürlich will sie herausfinden, ob sie die tatsächlich umgebracht hat oder nicht. Weil sie erinnert sich an nichts mehr, weil, ach, wie praktisch für den Plot, sie hat eine Medikamentenunverträglichkeit, dass sie, wenn sie unter Narkose ist, sich 24 Stunden, also rückwirkend 24 Stunden nichts mehr weiß.
Ich mich auch schon frage, berichtet es mir gern. Ist das was, was existiert?
Ich glaube schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass das existiert. Natürlich jetzt auch sehr praktisch für den Plot. So. Ja, was man wirklich lassen muss, er versteht es, Spannung zu halten. Ich habe dieses Buch ich glaube, wirklich bis 3 Uhr nachts noch weitergelesen. Und dann habe ich mich aktiv zwingen müssen, es beiseite zu legen, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Also es ist die ganze Zeit überspannt, man fiebert die ganze Zeit mit, man will wissen, was passiert. Inhaltlich allerdings, I don't know. Da waren ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, ja, okay, sure. Ich finde, das war jetzt zumindest einer, wo nicht so übermäßig Gewalt gegen Frauen vorkam. Das ist schon mal gut.
Ich finde aber Thrillern wirklich, nur weil er spannend ist, ist er nicht gut.
Nee, überhaupt nicht.
Also nur weil ich wissen will, wie es ausgeht, ist es kein gutes Buch.
Ja, und also das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass er Teil seines Handwerks versteht.
Ja.
Andere Teile, also sprachlich fand ich es nicht gut. Der Plot war ein bisschen strange. Ich glaube, wenn man Ahnung von Microexpressions und so Zeug hat, findet man das Buch auch nicht gut. I don't know. Ich glaube, also ich habe es aus der Bücherei ausgeliehen. Ich glaube, man kann die schon lesen. Ich glaube, die machen Spaß, wenn man Thriller mag. Hat man vielleicht andere Ansprüche so, aber wenn man einfach ein spannendes Buch möchte, dass man so durch, dann ist das auf jeden Fall ein guter Anfang.
Man kann aber einfach was von der Frau lesen.
Ja. 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 Es war.
Ja. Ich werd wahnsinnig schnell sauer, wenn in Thrillern, und das kommt ja oft vor, so psychologische Sachen vorkommen. Mhm. Also was war das, die stumme Patientin, das wir auch beide gelesen haben? Da bin ich halt so sauer, weil wenn man eine einzige Therapiestunde gehabt hat in seinem Leben, Spoiler, ich war und bin in Therapie, dann weiß man, dass das nicht stimmt und dass das nicht ist, wie TherapeutInnen reden und dass es nichts ist, was PsychologInnen machen.
Ich finde vor allem so geschlossene Anstalten und so sind halt einfach, also wenn man die Realität kennt, wir waren jetzt beide noch nicht in der geschlossenen Anstalt, aber kennen Leute, die da waren.
Ich war zu Besuch
viel. Ja, voll, aber so, ne? Das ist jetzt nicht das Setting, wo man einen Thriller schreiben kann. Das ist vor allem einfach langweilig da.
Ja.
Weil man halt da sitzt und halt wartet, bis es einem besser geht, blöd gesagt. Also man macht schon auch Dinge, aber vor allem ist es halt viel rumsitzen. Das ist aber halt nicht ein guter Plot. Und dann macht man halt so Sachen wie Shutter Island und Whatnot.
Ja.
Weil es halt geil und spannend und die mental Verdorbenen, so, was machen sie wohl für crazy, gewalttätige, aggressive Dinge, so.
Und wenn der Plot-Twist ist, dass der Massenmörder, den du geschrieben hast, psychisch krank ist,
oha,
das ist kein Plot-Twist. Wirklich, überleg dir was anderes. Wenn du gerade, hey, du Person, die gerade zuschaust, wenn du gerade einen Thriller schreibst und der Plot-Twist ist, die Person ist psychisch krank,
die Person ist psychisch krank,
schreib ihn nochmal um, kleiner Tipp von mir.
Gängchen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein für einen kostenlosen Schreibworkshop.
Apropos Schreibworkshop. Ich habe ein Sachbuch gelesen.
Oha.
Wer hätte es gedacht? Ich bin sehr mit dieser, ich habe quasi drei, das sind sehr kurze Kapitel, drei Kapitel aus dem und dann habe ich ein Kapitel Elf und Nacht lesen dürfen und dann wieder drei Kapitel aus dem. Das heißt, was heißt hier Deutsch von Wolfgang Krischke, der ist da hinten drauf. Ich finde, der hat ein sehr nettes Gesicht.
Schon,
ich finde, er schaut sehr nett aus für einen alten, weißhaarigen Mann. Und das ist quasi die komplette Geschichte des Deutschen, bevor es das Deutsche war, bis jetzt. Also es geht echt los mit so alt, mit so indogermanisch und so. Es ist, ich finde, er kriegt es wirklich hin, dass es spannend geschrieben ist. Ich habe tolle Sachen rausgefunden. Ich habe ganz viel reinmarkiert. Ich meine, ich bin auch sehr interessiert an der deutschen Sprache und ich habe das ja auch mal studiert. Ich habe auch viele Sachen noch gewusst und ganz viele Sachen war ich so, oh mein Gott, stimmt. Oh, toll, das habe ich so wiederentdeckt. Und die eine Sache, die ich wirklich mitnehmen kann aus diesem Buch, ist, alle machen sich ständig Sorgen um die deutsche Sprache und zwar seit bevor es die deutsche Sprache gab. Karl der Große hat schon Angst gehabt, dass es runter den Bach runtergeht mit dem Deutschen. Und da gab es das Deutsche noch gar nicht als Sprache. Karl der Große hat aber auch gleichzeitig Angst gehabt, dass es mit dem Lateinischen den Bach runtergeht, womit er recht gehabt hat. Mit dem Lateinischen ist in Deutschland relativ den Bach runtergegangen.
Ich habe alles getan, was ich konnte, Karl der Große. Ich habe das große Latinum, mehr war nicht drin.
Ja, ich habe nur das Latinum nachgehört an der Uni.
Senator ad forma properat nam ibi curia est. Hic turba statet clamat. Salve Senator. Senatoridet, et clamat, salve. Mehr weiß ich nicht mehr.
Ave, Cäsar.
Gallia also omnia divisa est in partes res.
Es ist so ein Rundumschlag halt durch die ganze deutsche Sprache. Das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, ist, dass er quasi die Quellen erste hinten alle hat. Das heißt, man kann jetzt, wenn man über eine bestimmte Sache gern mehr rausfinden wollen würde, muss man sie hier hinten durch alle Quellen
Die sind so gesammelt, meinst du?
Durchkämpfen. Ich glaube, er hat es schon nach Kapitel. Und ich meine, so habe ich das. Ja, er hat schon nach Kapitel, so habe ich das in meinem Buch auch gemacht. Aber mein Buch ist nicht so ein Sachbuch, sondern also ein erzählendes Sachbuch. Ja, aber ansonsten war ich sehr, sehr happy damit. Das ist, glaube ich, wo ich aufgeschrieben habe. Es ist ein fast perfektes Sachbuch für mich. Ich hätte nur gern die Quellen genauer. Aber wenn man sich interessiert für die deutsche Sprache und wo das herkommt, so. Zum Schluss beim Gendern habe ich mal kurz gedacht, da bin ich jetzt nicht mit ihm einer Meinung. Ansonsten finde ich ihn aber überraschend
stabil.
Ja. Jetzt links ist vielleicht übertrieben. Ich glaube so liberal im originalen Sinne. Nicht politisch liberal.
Ja, sondern, ja.
Nicht neoliberal, sondern so.
Macht, was ihr wollt.
Genau. Er hat aber auch den interessanten Take, und dann halt ich mein Maul, dass quasi dieses Ganze, die Sprache schafft es schon alleine, nicht stimmt, weil es quasi als alles Latein war im Deutschen und als alles Französisch war im Deutschen, es immer schon Leute gegeben hat, die eben hunderte Wörter erfunden haben für die Fremdwörter, deutsche Wörter erfunden haben. Und die meisten von denen haben wir vergessen, aber ein paar halt nicht. Also hätte es diese Sprachgesellschaft nicht gegeben, hätten wir jetzt nur deutlich mehr Latein und deutlich mehr Französisch im Sprachgebrauch. Also sowas wie Gehweg ist zum Beispiel erst erfunden worden, als wir das französische Wort importiert haben. Wo auch die Frage ist, ist das schlimm? Aber das hab ich ganz interessant gefunden.
Cool.
Genau.
Ich habe gelesen, man merkt wirklich, ich mache es in chronologischer Reihenfolge, man merkt wirklich, ich hatte kein Hirn Anfang des Monats. Ich habe immer noch keins, aber naja. Ich habe Bright von Ellie Hazelwood gelesen.
Bright.
Ich habe mich sehr gefreut. Die Aufbauverlage haben es mir zugeschickt. Vielen Dank.
Du hast dich ein bisschen gewehrt am Anfang, gell?
Ich habe mich ein bisschen gewehrt. Ich war so,
das ist das eine von Ellie Hazelwood, das ich gelesen habe.
Gehört. Ja. Also ich möchte alles von ihr lesen, aber bin ich bereit für Romantasy?
Ich finde das Cover leider so hässlich.
Leider alle Romance-Cover, es ist wirklich... Naja, ich check's ja auch, aber man könnte so schöne Cover machen. Naja, genau, ich habe eine Insta-Story gemacht, so ein kurzer... Ich habe eine Insta-Story gemacht, in der ich gesagt habe, ich habe jetzt dann bald alle Ellie Hazelwood durch und Paula von den Aufbauverlagen war so, Bright und Made aber noch nicht, oder? Soll ich dir die schicken? Und ich war so, I don't know, ja, vielleicht. Ah. Und dann hatte ich sie im Briefkasten und war so, cool, danke. Genau, ich habe Bright wirklich sehr, sehr schnell gelesen, war dann überlegen, ob ich direkt Made hinterher schiebe, aber Made, ich dachte, es wäre eine Fortsetzung, es ist keine Fortsetzung per se. Also es steigt chronologisch da ein, wo das andere aufgehört hat, aber es ist über eine andere Person, nämlich über die beste Freundin aus dem ersten Band. Und dann war ich so, ich glaube, ich brauche kurz einen Cleanser, weil ich glaube, das wird mich zu sehr irritieren. In Bright geht es um die Tochter eines Vampirsenators, also die Welt ist unterteilt in Vampire, Werwölfe, Menschen und die Vampire und Werwölfe sind so ständig in so Gebietsstreitigkeiten und bliblablub. Und die Menschen sind jetzt nicht so Fan von Vampiren und von Wölfen.
Die wissen aber, dass sie existieren.
Voll. Und also mit manchen haben die da auch so Business-Verhandlungen und so. Ja. Aber genau, an sich gibt es abgeteilte Gebiete für alle. Und die Protagonistin wurde als Kind sozusagen als, wie sagt man, als Pfand in die Menschenwelt übergeben, um so den Frieden zu wahren, so wie ein Menschenkind eben in die Vampirwelt gekommen ist. Und wenn dann irgendwie ein Angriff an der Grenze gewesen wäre oder so, hätte man halt dieses Kind umgebracht und gut ist so. Deswegen, ja, also so ein bisschen geiselmäßig, aber eingewilligt, ein Deal.
Ja.
Dementsprechend fühlt sie sich nicht so wirklich eingegliedert in der Vampirwelt. Sie kann mit ihrer Familie auch nicht so gut. Vampire sind jetzt generell auch nicht so die soziale Spezies in diesem Buch.
Es weiß auch niemand, dass sie ein Vampir ist, gell? Sie wird ja so.
Sie feilt ihre Zähne ab in der Menschenwelt. Ja, sie ist dann, nachdem sie sozusagen ihren Geiseldeal erfüllt hat und dann ein neues Geiselkind kam, ist sie zurück in die Vampirwelt, hat gemerkt, ich kenne keine Bräuche, das ist mir alles super fremd und ist dann freiwillig in die Menschenwelt und versteckt da ihre Identität.
Und finde es ganz gut an.
Und ist zufrieden, würde ich sagen.
Ja.
Ihre beste Freundin aus der Menschenwelt ist ein Mensch. Die wurde sozusagen als Adoptivkind in diese Geiselpfandfamilie mit reingesetzt.
Geiselpfandfamilie?
Weil sie gesagt haben, diese Vampirin ist ein bisschen zu, wie sollen wir das handeln? Deswegen braucht sie eine Gefährtin. Und diese beste Freundin verschwindet. Und jetzt muss ich langsam wirklich mal den Namen nachgucken. Misery, mein Gott. Misery vermutet, dass sie von Levi, heißt er? Low, nah dran. dass Low, der Werwolf Alpha, irgendwie damit was zu tun hat. Und als dann ihr Vater vorschlägt, hey, heirate du doch Low, damit wir einen Pakt zwischen Werwölfen und Vampiren haben, sagt sie ja, weil sie denkt, sie kann so ihre beste Freundin retten. Nun ja, was soll ich sagen? Vielleicht finden sich die beiden gut. Vielleicht nähern sie sich langsam an. Vielleicht entwickelt sich da was. Es ist wirklich sehr, sehr süß. Du meintest ja schon zu mir, dass du das ganz toll findest, wie Ellie Hazelwood es schafft, ihn als so einen grumpy bad guy darstellen zu lassen. Aber ja, nicht im Sinne von ersten Arschloch, sondern er ist einfach vor allem für sein Rudel da.
Ja.
Und so. Und ja, ich glaube, ich bin einfach wirklich verzogen, weil alle anderen Romance-Sachen, die ich jetzt lese, bin ich so, die Männer kotzen mich so an, aber Ellie Hazelwood-Männer sind wirklich einfach sehr, sehr toll geschrieben.
Ich fand es halt vor allem toll, dass es nicht so dieses typische, ah, er ist so ein Arschloch, aber er ist so hot.
Ja, nee, er ist hot, sondern, und aber halt auch, weil er Verantwortung übernimmt. Und
genau,
so.
Sie findet ihn halt erst hot, als sie rausfindet, oh, er ist ja kein schlechter Mensch.
Ja, und so, es ist auch einfach nett, sie hat so ein geheimes Laster für Erdnussbutter, obwohl sie ja eigentlich nur Blut trinkt. Und dann sorgt er immer dafür, dass sie Erdnussbutter hat und so. Also er kümmert sich auch wirklich gut um sie. Ja, es ist sehr sweet, es ist sehr cute. Wie gesagt, der zweite Band oder die Fortsetzung Mage geht dann über ihre beste Freundin. Da bin ich auch gespannt.
Bei der ersten Sexszene habe ich trotzdem doll die Augen verdrehen müssen.
Ja, es ist halt, also auch da habe ich auf Instagram...
Spoiler, sie haben Sex.
Auch da habe ich auf Instagram schon drüber geredet. Es ist halt auch wieder typisch Ellie Hazelwood. Er ist so riesig. Nicht nur der Mensch, sondern auch, was an ihm dranhängt.
Und irgendwie...
Und wird es passen?
Ich weiß, dass irgendein Satz drin ist quasi, dass es eigentlich nicht möglich sein darf, dass sein Penis in sie reibast. Ja,
aber sie schaffen es trotzdem.
Match made in
weil
heaven.
Weil ihre Liebe jegliche Gesetze der Natur defied. Ja... Also, Hand aufs Herz, ganz ehrlich, ich lese Ellie Hazelwood nicht für den Smut. Es gibt sehr viele, die ihn sehr cringe finden. Ich finde ihn okay. Ich finde ihre Charaktere einfach ganz toll und die Entwicklung der Charaktere. Und das war da auf jeden Fall sehr sweet.
Ja.
Ja. Ich glaube, ich werde jetzt nicht die riesige Fantasy-Maus, aber ich mochte's.
Dann habe ich nur noch eins.
Ah.
Und ja.
Achso, ich habe noch zwei.
Ja, dann hättest du angefangen. Egal.
Wurscht.
Ja, weil ich habe ja so viele, aber das ist ja alles Elfenacht
so
gewesen. In ihrem Haus. Das hast du mir empfohlen. Du hast gesagt, ich muss das ganz, ganz dringend lesen. Es geht um Isabel. Und Isabel wohnt in dem Haus ihrer Mutter. Die Mutter ist tot und sie hat zwei Brüder. Und der Deal ist, der eine Bruder kriegt das Haus, sobald er heiratet und Kinder kriegt.
Was der Älteste halt. Der Älteste.
Was er nicht wirklich vorhat, weil er ist ein Weiberer. Und sie wohnt
ein Casanova.
Ein Schürzenjäger.
Ein Schürz.
Um das deutsche Wort zu gebrauchen. Und das ist so ein bisschen der Deal, deswegen ist sie jetzt in diesem Haus, sie kümmert sich sehr doll um dieses Haus, das ist ihr einziger Lebensinhalt eigentlich. Und dann zieht die Freundin ihres Bruders bei ihr mit im Haus ein, weil der Bruder weg muss auf irgendeiner Konferenz oder was. Und das ist eben der Bruder, der so eine Freundin nach der anderen mitbringt und Isabel ist gar nicht begeistert.
Von keiner seiner Freundinnen.
Von keiner seiner Freundinnen. Und vor allem nicht, dass jetzt jemand in ihrem Haus,
ihrem Haus
ist und sie da breit macht und Eva, die Freundin, fasst die ganze Zeit alles an und ist so sehr quirlig und hat so sehr gute Laune. Und davon ist Isabel überhaupt kein Fan. Und ich finde, Isabel ist ein sehr spannender Charakter. Ich finde, Eva ist ein sehr spannender Charakter. Auch die ganzen Familiendynamiken, die es da gibt mit ihren Brüdern und wie die miteinander reden und was sie erzählen und was nicht. Mhm. Und ich finde, man hat es mit Brüdern, man hat es auch mit Leuten, finde ich, mit denen man sehr, sehr lang befreundet ist, dass man manchmal das Gefühl hat, so, man kennt sie in- und auswendig und dann findet man aber raus so, ach stimmt, über das haben wir aber noch nie geredet. Ja,
voll.
Mhm. Weird oder so, das und das würde ich nie dieser Person erzählen, weil das der Teil von meinem Leben da einfach nicht stattfindet. Und zwar gar nicht, weil ich das absichtlich verheimlichen möchte, sondern weil das einfach so ist.
Ja.
Sehr, sehr spannend, literarisch ganz, ganz toll. Sprachlich wirklich überragend gut. Und du bist dann gestern neben mir gesessen als quasi der Plot-Twist. Man rechnet in so einem Buch ja gar nicht wirklich mit einem Plot-Twist. Ja. Und ich habe es kennen sein kurz bevor es passiert
ja.
ist. Es ist. Aber auch, nicht lang.
Es bevor. Ist ja auch nicht so im Sinne, dass man sich so, ich glaube, der Plot-Twist ist ja auch nicht dazu da, dass man so völlig überrascht aus allen Wolken fällt, sondern ich finde es einfach, das fand ich bei Märtyrer auch schon so toll.
Ist das die gleiche?
Nee,
na.
Aber es ist ähnlich vom Konzept her. Es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht eigentlich um die Beziehung zwischen zwei Menschen. Und dann wird auf einmal eine ganz neue Ebene aufgemacht.
Ja.
Und eine Info kommt rein, die so alles auf den Kopf stellt. Und die Beziehung, die man vorher irgendwie, die sich so angebahnt hat, ob das jetzt romantisch ist oder nicht, so komplett einmal durchwirft. Und das ist ja dann irgendwo ein Plot-Twist, aber halt nicht im Sinne von, was, sie ist eine Mörderin. So.
Ja.
Und das macht ich einfach richtig gerne, gerade weil man es in so literarischen Werken selten vermutet.
Ja.
Ja.
Kann ich jetzt auch noch sagen, weil es hinten draufsteht, es verschwinden Gegenstände aus dem Haus, immer ganz, ganz kleine. Und das finde ich auch ganz toll, weil es geht überhaupt nicht drum, dass diese Gegenstände nimmer da sind.
Mhm.
Aber Isabel ist sie mit allem, was in diesem Haus ist, so sicher.
Mhm.
Sie weiß, sie hat 6 Löffel.
Mhm.
Sie weiß, dass sie 6 Löffel hat.
Mhm.
Und dann sind da nur noch 5. Und alle anderen sagen jetzt so, Isabel, dann hast du ihn halt irgendwo liegen lassen oder so. Und sie ist so, nein, ihr checkt nicht.
Ja.
Es sind 6 Löffel. Es waren immer 6 Löffel. Als wir in dieses Haus eingezogen sind, waren da 6 Löffel. Wo ist der Löffel? Und sie, nur sie findet es schlimm.
Mhm.
Und das ist so eine leichte, so eine Gewitterwolke, die hängt da die ganze Zeit und zwischendurch vergisst man es dann mal kurz.
Es ist auch.
Und dann willst du halt was backen und findet die Form nicht und dann ist der Kochlöffel weg und so.
Ja. Ich finde es auch, also ohne jetzt zu viel zu verraten,
ja.
Ich finde, aus ihrer Familie ist sie auf jeden Fall die, der das Haus am wichtigsten ist.
Ja.
Aber wegen Sexismus darf es ihr halt nicht gehören.
Ja.
Was für sie natürlich schrecklich ist. Also sie weiß, dieses Haus ist ihr ein und alles. Sie hegt es, sie pflegt es.
Sie weiß auch, ihr Bruder hat keinerlei Interesse, eine Familie zu gründen und da einzuziehen. Er möchte nicht.
Ja, komm Bock. Aber trotzdem könnte sie jederzeit aus diesem Haus raus müssen, wenn er halt beschließt, er heiratet heute.
Er macht regelmäßig Frauenanträge, deswegen.
So, und das finde ich halt, und dass sie, wie formuliere ich das jetzt? Dass es zwei Charaktere in diesem Buch gibt, denen dieselbe Sache so wichtig ist. Und was das mit der Beziehung zwischen den beiden macht, finde ich ganz toll.
Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel gespoilert jetzt.
Wird schon passen.
Lest es einfach und dann sagt es uns Bescheid.
Wird schon passen.
So,
gut, Schnelldurchlauf. Die zwei literarischen Werke, die ich gelesen habe. Ich habe leider irgendwo das Dustcover für dieses Buch hin und finde es nicht mehr. Es ist sehr, sehr schön von außen. Es ist sehr orange und es sind so 2 sonnenverbrannte Mädels drauf. Ich habe Sunburn von Chloe Michelle Howard gelesen. Oder Howarth. Wahrscheinlich eher Howarth, ne? Naja, sie ist Irin. Das Buch wurde mir im Internet auch 17.000 Mal als
Howard.
Howard.
Sehr schottisch.
Als lesbische Coming-of-Age, süße, romantische Geschichte angepriesen. Und es stimmt. Es ist sehr, sehr süß. es ist nicht nur süß, es ist auch herzzerreißend. Es geht um 2 Mädchen, deren Name ich schon wieder vergessen habe. Es ist auch ein bisschen egal. Sie sind so eine 5er-Freundesgruppe in so einem sehr, sehr kleinen irischen Dorf. Und die Protagonistin bemerkt irgendwann, du weißt doch gar nicht, nach welchen Namen du suchen sollst.
Nach Frauennamen.
Susanna heißt sie, eine, die...
Irgendjemand heißt Martin.
Das ist...
Der Bruder.
Ja, nee, der Nachbar.
Nee, fast. Hey, für das ist es nicht
Lucy.
Jesus. Lucy.
Lucy ist die Protagonistin. Susanna ist die aus der Freundesgruppe. Spoiler, aber es kommt relativ am Anfang. Und die beiden, also Lucy merkt, sie findet Susanna ganz toll. Und dann irgendwann stellt sich raus, Susanna findet auch Lucy ganz toll.
Oha.
Und sie beginnen so ein bisschen so eine Beziehung. Und dann geht es ganz, ganz viel um das konservative Irland, über Religion. Ganz viel, weil Irland auch sehr katholisch ist. Und es spielt in so 1980 oder so. Und darüber, so über so soziale Konventionen, ob man mit denen brechen möchte oder nicht. Weil für Lucy eigentlich von Anfang an irgendwie war das allen klar, dass sie den Nachbarsjungen heiraten wird, weil die halt beste Freunde waren und waren alle so.
Klar.
Offensichtlich heiratet ihr. Der Nachbarsjunge hat auch den besseren Grund, so. Könnte man mehr anbauen, wäre die Familie ausgesorgt. So Sachen spielen da halt alle mit rein. Gleichzeitig ist das Verlangen, das Lucy nach Susanna hat, so doll. Sprachlich war es mir stellenweise fast ein Ticken zu over the top. Ich verstehe, dass es halt zwei 16-jährige Mädchen sind. Und ich glaube, es gibt Leute, denen gibt das genau das, was sie wollen.
Mir höchstwahrscheinlich.
Ich fand es stellenweise ein Ticken zu doll. Es ist halt sehr viele, es werden so sehr viele Parallelen zur Religion gezogen, was total Sinn ergibt. Und gerade auch mit diesem so Catholic Guilt-Motiv und so auch sehr, sehr cool ist. Aber dann ist irgendwie so, von allen Engeln, die mir je beschrieben wurden, war Susanna der Schönste oder so, irgendwas so in der Art. Und dann bin ich so, das ist stellenweise fast ein Ticken zu viel. Mhm. Es ist trotzdem sehr, sehr sweet. Ich habe am Ende natürlich Rotz und Wasser geheult. Ja, ich glaube, wenn man so wirklich auf so dieses Yearning, dieses ich verzehre mich nach einer Person, wenn man das mag und wenn man das in Queer möchte, ist Sunburn genau richtig. Ja. Sehr sweet. Ah ja, und ich habe es von Pola als Rezensionsexemplar bekommen.
Danke, hier mit Pola.
Der Disclaimer. Und das Zweite, was ich noch gelesen habe an literarischen Inhalten, ist Elias Hirschel Content. Das muss ich sehr dringend nochmal lesen, wenn ich mehr Hirn habe.
Ich muss auch ganz dringend lesen.
Es macht so Spaß. Es macht so Spaß. Es ist, gibt's Plot ein bisschen. Es geht um eine, die Listen für so eine Listenschreib Agentur, es ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Es ist auch sehr lange, wird nicht erwähnt, werden keine Pronomen für die Protagonistin verwendet. Ja. Also ich finde, sehr lange geht sie einfach als geschlechtslos durch, was ich, glaube ich, die bessere Alternative gefunden hätte, aber egal. Sie schreibt diese...
Krass, da steht die Erzählerin von Elias Hirschels Roman. Also steht nie ihren Namen vorhin drin.
Ja, ich weiß auch gar nicht, vielleicht hat sie auch gar keinen Namen. Das kann natürlich auch sein. Sie schreibt die Top 10 Tom Hanks Filme, die du in deinem Leben noch gesehen haben musst. Nummer 7 wird dich zum Weinen bringen. Solche Listen schreibt sie den lieben langen Tag. Und es ist, würde ich sagen, in der nahen Zukunft, aber es sind schon so ein paar Entwicklungen im technischen Bereich auf jeden Fall fortgeschritten. Und es sind sehr viele Beobachtungen über das, wie unsere Welt gerade ist und wie wir uns gerade verhalten, einfach komplett ins Extreme überzogen. Und es ist so klug und es ist so witzig. Irgendwie, also es sind so kleine Sachen. An einer Stelle streiken die Essenslieferanten, weil sie mehr Bezahlung wollen. Im Büro bricht die komplette Infrastruktur zusammen. Leute sind komplett verzweifelt, was sie denn jetzt essen sollen, wie sie essen sollen, weil es keinen Lieferservice mehr gibt. Und 3 Tage später ist der Streik vorbei und alle Lieferantinnen sind entlassen und das Essen wird jetzt mit Drohnen ausgeliefert. So, die Protagonistin datet einen Typen, der ihr jedes Mal, wenn sie sich treffen, ein neues Startup pitcht, das er gerade irgendwie entwickelt. Eins neoliberaler als das andere. Es ist wirklich, ich fand's mega spannend, es ist mega schräg. Ich fand's cool, ich fand's richtig cool.
Ich bin immer noch sehr sauer auf mich, dass ich noch nichts von Elias Hirschel gelesen habe, weil ich den aus Poetry Slam Zeiten kenne und da schon immer sehr beeindruckt von ihm war. Und bei ihm habe ich was, was ich sehr selten habe. Nämlich, dass ich nicht mal neidisch auf seine Ideen bin, weil ich weiß, auch wenn ich die gleiche Idee gehabt hätte, das hätte ich nicht gekriegt.
Ja. Ich glaube, das hätte ich nicht können. Mein Highlight ist ja eigentlich, es ist an einer Stelle, also sie programmiert dann irgendwann so eine KI, die aus eingespeisten Listen einfach neue Listen kreiert. Und es sind, glaube ich, 6 Seiten in diesem Buch. Nicht aufgelistet, also nicht mit so Punkten als Aufzählung, sondern wirklich einfach Fließtext, ein Listentitel nach dem nächsten.
Und nur die Titel von den Listen.
Und in diesen Listentiteln sind so viele Witze versteckt. Es ist so funny, irgendwie eins, Top 10 Möglichkeiten, die Druckkosten deines Romans in die Höhe zu steigen. Toll, 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 toll. Ja, sehr funny, sehr klug. Ich glaube, ich möchte es irgendwann nochmal lesen und so. Ja. Ich glaube, vielleicht ist es auch gut für Buchclub, ehrlich gesagt.
Oh ja.
Weil ich glaube, es ist so ein bisschen so.
Kann man easy auf einen Monat lesen.
Ja, und das so zu sezieren macht, glaube ich, auch sehr viel Spaß.
Ja. Wie heißt der erste von ihm? Ich weiß, dass da um so Sebastian Kurz jünger mäßig salonfähig.
Ja.
Den habe ich auch noch nicht gelesen und da bin ich erst jetzt.
Aber sein erster ist 100 schwarze Nähmaschinen. Nee, dein erster ist, meine Freunde haben Adolf Hitler getötet und alles, was sie mir mitgebracht haben, ist dieses lausige T-Shirt. Roman 2016.
Okay, dann sorry.
Er schreibt auf jeden Fall viele Bücher. Ja. Ich habe das als Mängelexemplar in Berlin im Langen Blomquist gefunden und war so, now's the time.
Er bringt auch jetzt schon wieder uns raus. Oder es ist schon draußen. Also er ist wirklich, er ist eine Maschine.
Also nach dem kam auf jeden Fall noch eins.
Ich google da jetzt kurz. Ja, 2015, der einzige Dorfbewohner mit Telefonabschluss. 2016, meine Freunde haben Adolf Hitler getötet und so weiter. 100 schwarze Nähmaschinen, glückliche Schweine im freien Fall, salonfähig. Genau. Content, das war's aber erstmal mit Romane.
Kommen wir zum Community-Buch. Wir haben, passend zur Weihnachts-Adventszeit, Single All The Way von Stella Tuck und Stefanie Hasse gelesen. Wäre immer so Hase oder Hasse?
Hasse.
Hasse. Stefanie Hasse. Hasse Stefanie. Haha. Genau.
Du kennst sie nicht, Moilena.
Exakt. Haha. Und unser nächstes Community-Buch.
Ja, bevor wir in die Besprechung mit Spoiler gehen.
Wie jedes Mal. Unser nächstes Community-Buch ist wieder in Zusammenarbeit mit der Büchergilde.
Büchergilde!
Dann ist es wieder Zeit für ein neues Quartalsbuch und wir haben uns russische Spezialitäten rausgesucht. Das war, glaube ich, jetzt erst vor kurzem für den Deutschen Buchpreis oder so nominiert.
Kapitelmann.
Wahrscheinlich, ja.
Kapitelmann.
Oder Kapitelmann oder so, kann natürlich auch sein.
Dass das ist Kapitelmann mit Nachnamen und ist Autor.
Der Kapitelmann. Genau, russische Spezialitäten ist sehr kurz, sehr knackig, es soll sehr lustig sein.
Es ist sehr hübsch, weil es geht, ist von der Büchergilde.
Sehr viel um so Ungarn, Russland und so. Ich weiß noch nicht super viel über den Inhalt, aber habe sehr viel Gutes drüber gehört.
Ja.
Bin sehr gespannt. Da kommt natürlich auch noch ein Gewinnspiel auf euch zu. Ihr dürft wieder das Buch gewinnen und dann kriegt ihr es nach Hause geschickt. So wie das auch schon ein paar glückliche Seelen bei unserem ersten Community-Buch Wachs hatten. Nicht Wachs. Was war unser erstes?
Gott des Waldes.
Gott des Waldes, stimmt.
Was jetzt also, wieder einen neuen Hype hat, der Gott des Waldes, weil es das Hörbuch ist, das Taylor Swift in ihrer Doku
stimmt.
hört.
Und wir waren einfach zuerst da.
Ja.
Ja, die hat es sicher wegen uns. Die hat auch Community-Buch. Taylor Swift war bei unserem Community-Buch dabei. You heard it here first.
Ja.
Ja.
Before it was cool. Wenn ihr euch jetzt fragt, aber Lena, Theresa, was zum Fick ist die Büchergilde? Die Büchergilde bringt Bücher, die es schon gibt, nochmal raus.
In schön.
Und damit man die kaufen darf, muss man ein Mitglied sein. Um ein Mitglied der Bücher.
Wir haben heute irgendwie, heute Sprache ist schwierig.
Wir sind einfach müde.
Um ein Mitglied der Büchergilde zu werden, müsst ihr eigentlich nichts machen, außer euch anzumelden.
Und ein Buch im Quartal kaufen.
Ich wollte gerade sagen, es kostet nichts. Alles, was sozusagen eure Mitgliedschaft kostet, ist, dass ihr ein Buch im Quartal, also einmal in 3 Monaten, 4-mal im Jahr, kauft. Wenn ihr, es gibt so Partnerbuchhandlungen, zum Beispiel der Dombrowski in Regensburg ist eine, da kannst du dann reinstapfen, dir die Bücher angucken, eins raussuchen, kannst natürlich auch online bestellen. Und wenn du das alles nicht machst, kriegst du eins zugeschickt. So ein bisschen basierend auf dem, was du vorher schon gekauft hast. Ja. Also es sollte vielleicht nicht das eine erste
Empfehlung
sein.
Eine Empfehlung des Hauses.
Quasi. Eine Empfehlung des Hauses, exakt. Die Büchergilde bringt ganz viele aktuelle neue Titel raus. Also jetzt zum Beispiel russische Spezialitäten, aber auch so alte Klassiker. Also sie haben jetzt irgendwie was von, wie heißt er? Heißt er? Nee, Oliver Twist heißt er nicht. Wie heißt er denn?
Ich weiß leider gar nicht, was du
egal,
meinst.
Egal, so Thomas Mann und so. Also so Klassiker. Ja,
why would you say that?
Das ist der erste, der mir jetzt eingefallen ist. Also so ein paar
Kafka-Art zum Beispiel.
Kafka, was haben sie denn jetzt noch?
Ach. Jane Austen.
Elfriede Jelinek.
Ja.
Sie haben jetzt doch den
neuen
an Jane Austen da draußen.
Ja, auf Deutsch und auf Englisch.
Ja, auch mit so sehr schönen Illustrationen. Also alles, was sie machen, ist das Handwerk sozusagen von Bücherdesign und
ja.
Verlegen in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist ganz toll. Es sind arbeiten nur Mäuse da. Es lohnt sich, ihnen auch auf Instagram zu folgen.
Ja.
Machen sehr lustigen
auf Content. Instagram müsst ihr jetzt EG, weil da ist das Gewinnspiel.
Exakt.
Genau. Das sehen wir uns eh gleich.
So.
I think that's it.
That's it.
Wir starten in Single All the Way.
Mit Spoilern. Wir hatten großen Spaß beim Lesen. Wir haben, vielleicht habt ihr es gesehen, eine kleine Challenge daraus gemacht. Wer von uns schneller liest, Spoiler, ich war eine halbe Seite schneller. Zwischendurch war Theresa schneller, da war ich kurz sauer und habe sie mit jeglichen Mitteln versucht, am schnellen Weiterlesen zu hindern.
Nicht versucht, du hast es auch geschafft.
Ja, du hast schon weitergelesen.
Ja, aber unter deutlich erschwerten Bedingungen.
Nun ja, das war ja Sinn der Sache. Es geht, ich habe schon wieder welche Namen, es ist Samantha.
Samantha und Tristan.
Tristan. Oder Samantha und Tristan.
Samantha.
Die Samantha liebt Weihnachten und möchte an Weihnachten nach Hause, weil sie das Gefühl hat, ihre Familie ist gerade irgendwie ein bisschen zu doll im Stress, um Weihnachten zu feiern. Und das findet sie eine Tragödie.
Ja.
Das ist Slander, she will not stand for. Und dann ist leider ihr Auto kaputt und sie muss bei Tristan und seinem Zwillingsbruder mitfahren, die sie aus ihrer Kindheit schon kennt. Aua.
Sorry.
Mit dem Zwillingsbruder ist sie auch immer noch sehr gut in Kontakt,
Nick.
Aber Tristan und sie,
da war was
und dann war es nicht mehr und jetzt hassen sie sich. Jetzt wollen sie sich aus dem Weg gehen, sie sagt, Tristan ist das größte Arschloch, aber wird sie ihn immer noch für ein Arschloch halten am Ende des Buches? Nein, sie kommen zusammen, sie knutschen, sie sind happy, sie werden ein Paar. Ja, es passiert unterwegs
das
sehr
Happy
viel.
End ist irgendwie, dass sie heute die Grandma blackmailen, was sie echt ein bisschen crazy
sagt, es passiert unterwegs sehr viel. Sie sind erst auf diesem Roadtrip und dann sind sie zu Hause und dann passiert so die große Krise, nämlich, dass die Bäckerei von Samanthas Eltern bankrott gehen wird, weil die Hotelkette, die Christians Oma gehört, Christians, habe ich auch schon angefangen mit Christian, die Tristans Oma gehört, billiger produzieren möchte und deswegen die Aufträge, die sie eigentlich der lokalen Bäckerei, also Samanthas Eltern, gegeben
haben. Konditorei.
Hatten, Konditorei, gell? Jetzt an andere Ketten sozusagen abgeben wollen.
Die dann
würden.
Mit Drohnen liefern. Amazon.
Amazon
macht jetzt die Kuchen für die Hotelkette.
Zusätzlich will dann irgendwie die Oma auch Tristan mit der Tochter von so einem ultrareichen Unternehmer verheiraten, weil die Hotelkette anscheinend auch kurz vorm Bankrott steht. Die wollen den Adelstitel, den Tristan und seine Familie haben. Und die Lösung ist dann am Ende, dass die Oma erpresst wird, weil es brennt und das Hotel niedergebrannt ist und die Oma dran schuld ist, weil sie so Versicherungschecks nicht gemacht
immer
hat.
Bestochen hat, dass niemand. Und zwar irgendwie in diversen Hotels.
Ja, und das ist dann irgendwie so das Happy End. Und Tristan, Nick und Samantha machen dann ihren eigenen...
Samantha.
machen dann irgendwie ihren eigenen Scheiß. Ja, der Plot war ein bisschen wild vielleicht.
Der Schluss war ein bisschen crazy, finde ich. Es ist zwischendurch einfach, es ist sehr funny.
Der Roadtrip, finde ich, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das Ende war dann ein bisschen... Da sind dann zu viele Sachen auf einmal passiert. Die Roadtrip-Idee finde ich sehr, sehr sweet. Ja. Tristan ist natürlich der größte ich meine gerade der größte Cringe. Cringe. Er ist der größte Grinch und hasst Weihnachten.
Er wird an einer Stelle mit einer sehr großen hölzernen Brezel verprügelt.
Super.
Wo sie wirklich ganz toll gefunden habe. Das hat mich sehr amüsiert.
Super ist das, Feige. Hoppa.
Ich verprügel die gleich.
Opa ist griechisch,
ich weiß jetzt auch nicht, wo das herkommt.
Das ist schon alles süß. Ich finde, und ich glaube, das ist dann noch so der Punkt, wo meine Ellie Hazelwood-Verwöhntheit reinkommt. Ich finde Tristan leider einfach, an manchen Stellen ist er einfach ein Arschloch.
Hm.
Und das ist einfach unsympathisch. Und ja, man, also, so er kommuniziert auch einfach schlecht. Das machen sie in Romance-Büchern generell ja gerne. Aber so dieses, vertrau mir einfach, ich mach das schon. Und dann knuscht er halt 3 Sekunden später mit dieser Unternehmenstochter rum und man ist so.
Er macht ihr einen Antrag.
Kollege, das ist vielleicht was du einfach kommunizieren kannst, dass das der Plan ist und was das Endziel ist davon. Sag das doch einfach.
Also, ja, es war echt, also so, manchmal habe ich mir gedacht, so, du hättest jetzt kurz auf 2 Sätze einfach songen können.
Ja.
Aber es ist natürlich wichtig für den Plot, dass sie das näht wohl.
Aber das finde ich so, dann immer so ein bisschen faul.
Ja,
dann
voll,
ich so, wenn
ja,
der Plot darauf aufbaut, dass du einfach nicht das Maul aufkriegst. So,
wenn ihr jetzt dieses Buch gelesen habt und es ist das erste, was ihr von Stella Tag jemals gelesen habt. Es ist nicht repräsentativ.
Das ist kein gutes Bild von ihr. Nee. Sie hat leider nur das WhatsApp-Profilbild, aber nee, ich schwöre, in echt sieht die viel besser.
Entschuldige.
Theresa muss ihr Girlfriend verteidigen.
Es stimmt. Also der Witz ist sehr repräsentativ.
Ich hatte für den Captain.
Die witzigen Sachen sind sehr repräsentativ. Der Plot ist meiner Meinung nach in ihre anderen Sachen ein bisschen besser durchdacht. Ich check aber auch, dass dieses Buch einfach ein komplettes Spaßprojekt war von den beiden.
Ich finde auch, das finde ich eigentlich mit am nettesten in der Danksagung, wie sie so beschreiben, wie es zu diesem Buch kam. Finde ich einfach nett.
Nee, dass
so
sie beide Dash und The League geschaut haben. Und Stella war so, wir sollten ein Buch schreiben. Und
Stephanie
war
so, ich hasse Weihnachten. Nee, nicht Stephanie, die dritte im Bunde. Es sind 3. Die Agentin, Lektorin, whatever. Irgendeine dritte im Bunde war so, ich hasse Weihnachten, mach den Scheiß alleine. Und dann haben sie es durchgezogen.
Jenny, ja. Ich hasse Weihnachten, mach das ohne mich.
Guck.
Stella am nächsten Morgen, du hast eine Mail, Steffi.
Das finde ich einfach sehr, sehr nett.
Ja.
Ja, es ist sweet. Ich finde diese Roadtrip-Sachen, die funktionieren für mich sehr gut.
Es ist aber wirklich.
Danach es ist ein bisschen hochtrabend.
Wahnsinnig nett am Anfang. Samanthas Playlist und Tristans Playlist und hinten sind da so.
Gemeinsame Weihnachtsfilme, die sie schauen wollen.
Und Plätzchenrezepte und wie man die beste heiße Schokolade macht. Also es ist einfach sehr, sehr nett.
Es ist einfach ein Buch von 2 Leuten, die Weihnachten sehr gerne mögen und jetzt eine Weihnachtsgeschichte geschrieben haben.
Ja. Also allein, dass unter der Danksagung steht Steffi und Stelli.
Ja.
Es ist einfach das Netteste.
Genau das, was ich erwartet habe. Vielleicht ein Ticken flacher als erhofft, aber das ist ja okay.
Ja.
Ja. Was mir gerade auffällt, wir haben noch keinen Captain Mike gemacht.
Das ihr geht, hört, er kann immer nur schnurren.
Das geht hier schon seit Stunden so und er hat noch nicht das Mikro drauf gehalten.
Er hat die letzten Verfolgen nicht geschnurrt. Wir wissen nicht, warum. Er ist nicht kaputt. Ihm
geht's gut.
Er ist
wieder da.
Er ist wieder da. Ich habe letztens, mein Gott, ich habe mich so amüsiert, irgendein Foto vom Captain in die Insta-Story gepostet und habe eine sehr besorgte Nachricht gekriegt von einer Followerin, die gesagt hat, hey, sie hat irgendwie selber, sie hat sehr nett gemeint, aber es war ein bisschen übergriffig, sie hat selber 4 Katzen und sie hat sich viel mit dem Schmerzgesicht von Katzen auseinandergesetzt. Und der Captain hat die eine Pfote so unterm Körper, dass man sie fast nicht sieht, und irgendwas mit den Ohren, ob er Zahnschmerzen hat. Also sie denkt, er hat Zahnschmerzen. Ich soll das untersuchen lassen. Und dann meinte ich, die Pfote, die er so unterm Körper hat, dass man sie nicht sieht, hat er nicht. Und auch die Zähne, von denen du denkst, dass sie ihm wehtun, hat er nicht.
Okay, es
keine
hat,
Pfote,
hat keinen
keine
Bock, seine
Zähne.
Zähnchen zu zeigen. Aber es ist, ja, da war auf jeden Fall mal viel Schmerzgesicht. Da ist nichts mehr.
Na.
Da ist
kein einziger Zahn in diesem Mund.
Da ist nur noch Entmännlichung.
Und auf der rechten Seite keine Pfote. Die hat er also nicht unterm Körper versteckt, weil es ihm schlecht geht, sondern er hat keine.
Hopsala.
Upsi. Kann passieren. Toll. das war unser sehr low-energy Weihnachtsfolge. Wir sahen gestern, wann waren wir daheim? Um 1 in der Früh.
Zu spät.
Aus London.
Ich merke auch wirklich mit jeder Minute, die von diesem Tag verstreicht, wie ich kranker werde. Und ich habe gar keinen Bock, weil übermorgen ist Weihnachten. Und ich liebe Weihnachten.
Es war vorgestern Weihnachten.
Ach so, ja.
Und du wirst nicht krank gewesen
und
sein.
Ich werde Weihnachten auch da noch geliebt haben und werde noch viel zu tun gehabt haben, werden müssen, getan hätten in der Vergangenheit. Ja.
Wir wünschen euch frohe und gesunde Weihnachten,
ja.
Wenn ihr feiert.
Wenn guten nicht, Rutsch.
Frohe, freie Zeit.
Ist ja jetzt eh vorbei. Viel Spaß beim Arbeiten morgen. Nee, morgen ist Samstag.
Vielleicht arbeiten manche trotzdem. Urlaub. Ich hoffe, ihr habt es zwischen die Jahre. Das ist tatsächlich meine liebste Zeit des Jahres, zwischen die Jahre, weil ich kann da so richtig. Das ist wirklich die einzige Zeit im Jahr, meine Agentin sagt es auch, wo niemand arbeitet.
Ja.
Also da will meine Agentin nichts von mir, weil auch von meiner Agentin niemand was will, weil alle anderen auch frei machen. Und dadurch, dass irgendwie in Deutschland ja alle versetzt Sommerferien haben, ist schon, ich habe im Sommer so schon frei, aber es ist auch trotzdem immer irgendwie irgendwas. Und jetzt zwischen die Jahre ist wirklich einfach nichts. Und da kann ich sehr gut liegen und lesen und eins mit der Couch werden. Ich habe ein ganz tolles, muss ich auch noch kurz den Tipp raushauen, ein ganz tolles Winterspiel auf der Switch, das heißt Winterboro. Man ist eine kleine Maus. Und man muss sich Sachen stricken, damit man es wärmer hat. Und man ist unterwegs und muss der Tante helfen und muss so Sachen sammeln. Und man darf aber nicht zu lange unterwegs sein, weil sonst friert man. Und dann muss man wieder zurück in den Bau, in einen Baumstumpf. Also süß. Das kann ich wirklich sehr empfehlen.
Süß.
Sehr süß. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Wir hören uns im neuen Jahr. Und bis dahin.
Ohren steif halten.
Schwul bleiben.
Kein Schmerzgesicht verziehen.